Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit großem Interesse begleitet hat den Gesetzgebungsprozess im Bundestag und Bundesrat der Psychiater und Chefarzt Dr. Christoph Gerd von der Rhein-Hessen-Fachklinik Alsei. Er ist schon seit Jahren an Schulen unterwegs, um Jugendliche aufzuklären, was denn ein früher Konsum von Cannabis für ihr Leben, aber auch für ihre Gesundheit bedeutet. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, in der Pubertät bis 25 Jahren, so sagt man, ist die Hirnentwicklung besonders empfindlich. Welche Schäden konkret, wir haben gerade schon ein bisschen was gehört, aber welche Schäden konkret kann Cannabis bei jungen Menschen verursachen?
Ganz unterschiedliche Schäden. Es kann zu Aufmerksamkeitsstörungen kommen, kann zu Gedächtnisstörungen kommen, Störungen der Interferenzanfälligkeit. Das bedeutet, wie leicht oder wie einfach kann ich von anderen Reizen abgelenkt werden. Im Extremfall geht es dann auch um Fragen von Stimmungen, geht um Fragen von Suizidalität. Also wir wissen aus großen Meta-Analysen, dass Cannabiskonsum vor dem 18. Lebensjahr mit erhöhten depressiven Syndromen einhergeht und auch mit erhöhter Suizidalität. Und natürlich ist das große Thema die cannabisinduzierten Psychosen.
Wenn ich versuche runterzubrechen als Laie, dann habe ich soweit verstanden, dass Cannabiskonsum die Hirnentwicklung beschleunigt. Welche Folgen hat das konkret, damit ich mir das vorstellen kann, was da im Hirn eigentlich passiert?
Ich erkläre das immer so, dass die Pubertät letztlich so der große Frühjahrsputz des Gehirns ist. Das heißt, dass letztlich das kindliche Gehirn umgeschaltet wird auf das adulte Gehirn. Und das ist mit einer großen Veränderung von bestimmten Nervenzellen, bestimmten Hirnregionen einhergehend. Und wenn man sich das ganz sozusagen einfach vorstellt, dann ist es so, dass letztlich die Verkabelungen dann nicht richtig funktionieren. Und das führt dann eben zu den genannten Veränderungen.
Ist das dann nicht mehr reparabel, wenn das einmal passiert ist?
Das ist eine der ganz großen Fragen. Allgemeine Auffassung ist im Moment, dass es diesen Point of No Return gibt. Ne? Also dass es sozusagen einen Punkt gibt, an dem die Schäden irreversibel sind. Was wir überhaupt nicht wissen im Moment ist, wann der ist und wie wir den individuell vorhersagen können.
Jetzt haben Sie ja gerade schon erzählt, dass es Konzentrationsschwierigkeiten mit sich bringt, wenn früh Cannabis konsumiert wird. Jugendliche, die regelmäßig konsumieren, kommen sicherlich auch bei Ihnen in die Klinik. Mit welchen Symptomen dann, auch bezogen auf Schulbesuche und Ausbildung insgesamt?
Ich bin ja Erwachsenenpsychiater und deswegen ist dieses Thema Schulbesuch jetzt in der Erwachsenenpsychiatrie dann nicht mehr so virulent wie jetzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Aber natürlich ist es so, auch das ist ja allgemein bekannt, dass es so dieses amotivationale Syndrom, so nennt man das, gibt, ne, dass die Leute eben halt keinen Antrieb mehr haben, keine Lust mehr haben, irgendwas zu machen, morgens nicht aus dem Bett zu kommen. Und das ist natürlich dann ja auch in der Ausbildung genau dasselbe. Ne? Also wir haben das häufig, dass die Patienten dann zum Beispiel ihre Ausbildungsstätte verlieren oder zumindest große Schwierigkeiten mit der Ausbildungsstätte kommen, weil sie eben halt sich nicht an die normalen Zeiten halten können, weil sie nicht präsent sind, nicht aufmerksam sind, sich nicht konzentrieren können, auch neue Lerninhalte letztlich nicht gut aufnehmen können und im Grunde eben dann Schwierigkeiten haben, den Lernstoff auch so aufzunehmen, wie er geplant ist.
Obwohl Sie jetzt für Erwachsene zuständig sind in der Psychiatrie, sind Sie in der Präventionsarbeit viel an Schulen unterwegs. Ich habe es gerade schon gesagt. Werden die gesundheitlichen Gefahren, die Sie jetzt gerade schildern und auch die Gefahren, die es ja dann fürs Leben bedeuten, unterschätzt oder anders gefragt, wie groß ist das Wissen über Cannabis und mögliche Folgen?
Also ob es unterschätzt wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das, was mir zumindest zurückgespiegelt wird, sowohl von den Kindern als auch von den Eltern, die an meinen Veranstaltungen teilnehmen, ist schon große Überraschung und Verwunderung darüber, dass diese Daten, die ich dort präsentiere, eben halt ihnen so überhaupt nicht bekannt sind.
Und die Daten, die Sie präsentieren, sind ungefähr das, was wir gerade kurz zumindest besprechen konnten, unter anderem. Präventionsexperten sagen, Abschreckung allein funktioniert nicht. Jugendliche sagen dann schnell, ja, kann mir nicht passieren. Was ist Ihre Erfahrung?
Das sehe ich genauso. Also es geht nicht darum, jetzt hinzugehen und zu sagen, mit erhobenem Zeigefinger, das dürft ihr auf gar keinen Fall machen, weil dann passiert das und das. Deswegen hat meine persönliche Präventionsveranstaltung läuft unter so einem Motto, die heißt Information Consequence Choice, also sprich, ich gebe Informationen, ich zeige Konsequenzen auf, die eben früher Konsum, übrigens nicht nur von Cannabis, sondern auch von Nikotin und Alkohol und anderen Substanzen haben kann. Und die Entscheidung liegt dann aber natürlich eben halt bei den Kindern und Jugendlichen.
Reden wir über die Eltern, die Sie auch gerade angesprochen haben. Wenn ich jetzt feststelle, dass mein Kind konsumiert, wir sprechen über Cannabis, was würden Sie mir raten?
Ja, ich würde es vor allen Dingen ansprechen. Ich würde versuchen, mit den Kindern in eine Diskussion darüber zu kommen, was da gerade im Gehirn passiert. Ich würde versuchen, ins Gespräch zu kommen, warum Cannabis konsumiert wird. Ist das quasi ein Testen, ein Ausprobieren? Ist das ein Peergroup-Ding? Ne? Also, dass sie alle das im Moment in meiner Umgebung machen, also muss ich das auch machen, damit ich dazugehöre. Es ist sicherlich eine Möglichkeit, wenn man so den Eindruck hat, dass es so außer Kontrolle gerät, sich zunächst an Suchtberatungsstellen zum Beispiel zu wenden, die zum Teil mit sehr guten und elaborierten Konzepten dann aufwarten können. Und wenn gar nichts anderes geht, muss man natürlich sich dann an die psychiatrischen Kliniken wenden.
Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat immer, wenn es darum ging, eine Teillegalisierung auf den Weg zu bringen, mehr Prävention versprochen. Noch gehört das aber nicht in allen Bundesländern fest zu den Lehrplänen. Wie müsste Aufklärungsarbeit aus Ihrer Sicht professionell aufgestellt werden und jetzt aussehen?
Ich bin mir nicht sicher, ob der Professor Lauterbach da jetzt von mir irgendwie besondere Ratschläge braucht.
Wenn er es aber hätte, einen Ratschlag von Ihnen.
Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass es nicht um irgendein theoretisches Konstrukt geht, ne, sondern dass letzten Endes eben halt die Information von Leuten kommt, die entweder selber Erfahrungen damit haben oder eben aber Erfahrungen haben mit Menschen, die die entsprechenden Probleme haben, also sprich die Psychiater und die Psychotherapeuten. Und hier würde es eben halt, glaube ich, darum gehen, dass man diese Arbeit, das mache ja nicht nur ich, sondern das machen auch viele andere Kolleginnen und Kollegen, die eben entsprechend in den Schulen unterwegs sind, Elternveranstaltungen machen etc., dass die eben halt entsprechend auch in dieser Arbeit unterstützt würden.
Psychiater und Chefarzt Dr. Christoph Gerd von der Rhein-Hessen-Fachklinik Alsei über Cannabiskonsum von Jugendlichen und wie Drogenprävention an Schulen jetzt aussehen muss.